Ja, so, eigentlich wäre es Zeit. Eure Kollegen stecken alle im Schnee. Ja, will ich trotzdem euch nicht bestrafen, wenn ihr rechtzeitig da seid. Fangen wir trotzdem an. Jo, worum geht's? Letzte Woche, Freitag, haben wir angefangen mit Just-in-Time-Compiler, zweiter Teil. Wir hatten uns mal so grob überlegt, was war jetzt das Problem von unserem ersten Versuch, einen Just-in-Time-Compiler zu basteln. Haben gemerkt, naja, im Wesentlichen liegt es an dem, dass das, was wir emulieren wollen, nicht darauf zugeschnitten war, emuliert zu werden, sondern in Hardware gebaut zu werden. Typischer Fall, diese Condition Codes in Hardware kostet das nichts, ne? Das ist so ein Carry Flag, das fällt einfach ab bei der Addition. Zero Flag und wie sie alle heißen, genauso. In der Emulation muss man sie natürlich alle nochmal mühsam berechnen. Da war die Idee, jetzt bauen wir uns doch umgekehrt mal eine Hardware, die all den Quatsch weglässt, den man nicht leicht emulieren kann. Oder nicht leicht kompilieren kann. Moment. Jo, dann haben wir uns nochmal genauer angeguckt, was waren jetzt die eigentlichen Probleme? Exceptions, Interrupts, Condition Codes, MMU, Segmentierungsgeschichten, berechnete Sprünge und nicht zuletzt selbstmodifizierender Code. Exceptions hatten wir uns schon angeguckt. Just-in-Time-Compiler-freundliche Condition Codes hatten wir uns überlegt. Beziehungsweise, was haben wir überlegt? Wir haben überlegt, die brauchen wir eigentlich in 99,9% der Fälle schlicht nicht. Ne? Eigentlich brauchen wir die Condition Codes aus heutiger Sicht nur noch bei Compare-Befehlen, Addition, Subtraktion und wie sie alle heißen, bräuchten die gar nicht berechnen. Jo, nächster Schritt, wir wollen die MMU loswerden. Wie werden wir die MMU los? Also einmal kann man sagen, dass ein normales Wald- und Wiesen-Benutzerprogramm, ein C-Programm, C++-Programm, was auch immer, mit MMUs eigentlich nichts zu tun hat. Ne? Auf Hochsprache interessiert mich eine MMU eigentlich nicht. Ich will, dass mein Programm läuft und dass mein Programm sicher läuft. Sicher im Sinne von, es wird nicht gestört von anderen Programmen und sicher vielleicht auch im Sinne, es kann andere nicht stören. Moin, moin. Das ja, aber wie das unter der Haube abgehandelt wird, wo welche Page liegt, das ist mir aus Anwendersicht eigentlich völlig egal. Gut, und da könnte man dann sagen, naja, dann soll doch nicht die Anwendung sich um die MMU kümmern, sondern sagen wir einfach, macht die virtuelle Maschine den ganzen MMU-Kram und lässt einfach die Anwendung in einem flachen Adressraum laufen und fertig. Gut, was man dann eventuell gerne hätte, wäre, ja, wenn man dann in dem Sinne keinen Schutz mehr hat, dass man dann sichere Pointer verwenden möchte. Sicher im Sinne von, ja, die Dinger zeigen mit Sicherheit entweder auf nix, null, oder sie zeigen wirklich auf ein Objekt von dem entsprechenden Typ. Das ist so die Definition sicherer Pointer. Die Frage ist natürlich, wie kriegen wir jetzt sichere Pointer hin? Gut, auf Hochsprache, keine Ahnung, Java oder so, Compiler passt auf, dass da nichts schief geht. Kein Problem. Wir müssen uns aber jetzt natürlich vorstellen, wir sind jetzt nicht auf Compiler-Ebene, sondern wir haben ja jetzt schon irgendeine Art von Bytecode. Und von dem müssen wir jetzt sicherstellen, dass der keinen Quatsch macht. Also nicht beispielsweise Pointer irgendwie komisch manipuliert. Ja, also da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Da zeige ich euch nachher Beispiele, wie man solche sicheren Pointer sogar in Assembler sozusagen hinkriegt. Das andere kann man sich auch relativ schnell überlegen. Ja, wenn man, selbst wenn man mal einen Pointer hat, der in Ordnung ist, ich weiß, der zeigt auf einen Bereich, ein Objekt, was von dem entsprechenden Typ ist. Ja, dann kann es sein, dass es im Moment korrekt ist, kann aber sein, kurze Zeit später, dass irgendjemand auf die Idee kommt und das Objekt wegschmeißt. Dann habe ich natürlich meinen Pointer, der zeigt immer noch dahin, bloß das Objekt dazu ist weg. Das darf nicht passieren. Wie kriegen wir das hin? Ja, die einfachste Variante heißt dann Garbage Collection. Soll heißen, wir schmeißen bei einem Free oder wie auch der Call dann heißt, nichts weg. Und wenn wir da nichts wegschmeißen, dann braucht man das Tree auch gar nicht mehr aufrufen. Soll heißen, die virtuelle Maschine kümmert sich selber darum, wann dann Speicherbereiche freigegeben werden. Jo, wenn man das hätte, dann hätte man typsichere Pointer. Dann hätte man natürlich auch einen guten Ersatz hier. Ne? Dann brauche ich eigentlich keine MMU mehr, weil dann, also selbst wenn ich dann mehrere Prozesse hätte, die kämen sich dann nicht ins Gehege. Die können immer Speicherplatz allozieren. Ja, da können sie darauf zugreifen. Aber sie können ihren Pointer nicht verbiegen, dass er auf andere Speicherbereiche zugreift. Jo, berechnete Sprünge waren ein Problem. Was machen wir mit denen? Also ihr erinnert euch irgendwie, ich kann, keine Ahnung, aus einer Tabelle einen Wert lesen und da hinspringen zu der Adresse. Oder so ähnlich, ich kann auch irgendwie aus einer Tabelle oder so, aus einer Speicherzelle mir einen Wert holen und das als Unterprogrammaufruf nutzen, als Pointer dafür. Wir haben gesagt, da kann ein Just-in-Time-Compiler nicht weiter kompilieren, weil rein theoretisch kann natürlich das ERX, also es sei denn, man kann da irgendwelche Heuristiken zufälligerweise anwenden, dass man weiß, das ERX kann nur den Wert haben. Aber im Allgemeinen kann man natürlich sagen, es sind 2 hoch 32 Werte oder neuerdings 2 hoch 64 Werte. Da kann ich nicht überall weiter kompilieren, das ist völlig unmöglich. Was könnte man an der Stelle dann tun? Ja, kann man sich mal überlegen, wann brauche ich überhaupt so ein Jump-Sternchen-ERX? Jump-Sternchen-ERX brauche ich, wenn man sich Programme durchwühlt und guckt, eigentlich nur für Switch-Anweisung. Ja, wie werden sie da gebraucht? Naja, von der Idee her, ich hole aus einer Tabelle den Eaton-Eintrag und I ist sozusagen das Case-Ding. Oh, und zum Eaton-Eintrag hole ich mir eine Adresse und da springe ich hin. Und so sind typischerweise diese Switch-Call-Konstrukte gebastelt.
Ich brauche doch nicht andersrum mit V-Tables, dass ich mir einen Pointer nehme und da an dem festen Offset anspringe. Wenn ich jetzt in C++ Virtual Function Calls habe,
ja,
dann mache ich es genau umgekehrt.
Ja, aber da holst du doch auch so ein ERX im Prinzip aus der Tabelle raus und springst dahin.
Ja. Ach so, stimmt, weil ich die, wenn ich vorher weiß, wie meine Details liegen, dann habe ich da auch quasi Switch. Ja, okay.
Ja. Unter der Haube ist es was Ähnliches. Okay, das Switch war jetzt für das Jump-Sternchen ERX. Das Call-Sternchen ERX ist im Prinzip das gleiche, könnt ihr euch vorstellen. Auch da hole ich dann aus irgendeiner Tabelle meinen Pointer raus, beispielsweise für diese virtuellen Funktionen, die ich da aufrufe. Gibt es aber natürlich noch anders für überladene Objekte, Klassen. Da gibt es an mehreren Stellen Tabellen, wo ich meinen Funktionspointer raushole. Und dann ist es halt ein Call-Sternchen ERX im Prinzip, aber das Problem bleibt das gleiche. Jo, wenn man sich aber jetzt überlegt, dass, also fangen wir mal mit dem Jump-Sternchen ERX an und wir wissen, das kommt eigentlich nur in Switch-Cases vor, Switch-Case-Konstruktionen vor, ja, dann kann man ja sagen, es sind eigentlich nicht 2 hoch 32 Fälle. So lang ist mein Programm nicht, ne? Sondern es sind, ja, kommt darauf an, natürlich aufs Programm. Mal sind es 10 Fälle, mal sind es 20 Fälle. Im Extremfall, wenn man sich einen Parser mit Yak und Bison und so gebaut hat, dann sind vielleicht auch mal 1000 Fälle. Das war es dann aber eigentlich. Jo, wie könnte man das jetzt verbessern, wenn man den Just-in-Time-Compiler anwenden möchte? Ja, und da müsste man irgendwie dem Just-in-Time-Compiler klar machen, das, was jetzt kommt, ist ein Switch und es gibt die 20 Fälle. Und ich muss ihm genau die 20 Fälle auch irgendwie in der Assembler-Instruktion klar machen. Also es muss eine Art, naja, diese Switch Case muss ich in Hardware in einer Instruktion reinkodieren. Eine Instruktion reinkodieren. So, wir werden sehen, also beispielsweise Java Virtual Machine, die im Prinzip genau das macht, die kennt zwei Instruktionen. Warum kennt die jetzt zwei verschiedene für ein und dasselbe Switch Case?
Ich weiß nicht, was ich konkret mache, aber eine Idee wäre zum Beispiel, dass man unterscheidet zwischen einem Switch Case, was eigentlich die einzelnen Dinge nacheinander prüft, und einem, das eben in die Tabelle springt. Weil das erste könnte man auch einfach übersetzen, also ich weiß nicht. Weil eventuell sind die Werte ja irgendwie so, dass ich da nicht einfach in die Tabelle springen kann.
Was meinst du? Also könnte sein, dass du richtig meinst.
Wenn ich da ein Switch Case hinschreibe, dann ist es ja nicht unbedingt ein Fall von, ich kann da einfach reinspringen, wenn die Werte irgendwie komisch sind, auf denen ich das Switch Case mache.
Was ist denn komisch?
Naja, nicht direkt nebeneinander und auch nicht offensichtlich irgendwie so umrechenbar, dass sie direkt nebeneinander landen. Also 1,85 und 3.
Genau, ne? Also wenn ich irgendwie ein...
Auch einfach den Quartal übersetzen, also...
Wenn ich hier habe ein... Case 1, irgendwas, Case 2, irgendwas, Case 3, irgendwas. Ja, was kann man daraus machen? Letztendlich eine Tabelle, ne, für den Fall 1, 2, 3. Ja, letztendlich Pointer auf die entsprechende Instruktion. Dann habe ich schön kompakt eine Tabelle und das Einzige, was ich angeben muss, sind wirklich die Pointer. Und was muss ich noch angeben? Naja, die 1 sozusagen. Es fängt bei 1 an. Wäre ja auch okay, wenn hier, ich sag mal, 11, 12, 13 stünde, dann wäre das der Eintrag. Da sind es auch 3 Einträge, dann ist es auch eine schöne, kleine, kompakte Tabelle. Allerdings muss ich natürlich sagen, ja, der erste ist die Nummer 11. Damit er das im Prinzip vom I abziehen kann, ne, hier von diesem I. Und dann ist das der 0., erste, zweite Eintrag. Was nicht so funktioniert, ist irgendwie so ein Switch mit einem Case, so wie du gerade gesagt hast, 1, Case 97, Case 1005. Tabelle? Nee, ne? Da müsst du die Tabelle dann in diesem Falle 1005 Einträge haben, von denen 3 besetzt sind und der Rest ist Malpointer. Das ist eine Riesentabelle für nix. Okay, wie würde man die abspeichern?
Ja, ein guter Compiler wird daraus einfach eine if-else-Kaskade bauen.
Okay. Du bist jetzt zu schlau als Compiler. Ein etwas dürferer Compiler. Na ja, gut, es können natürlich hier, es könnten, was weiß ich, 500 solche Fälle sein, aber kunterbunte Zahlen. Dann würde man als guter Compiler nicht sagen, ich mache ein if-then-else daraus, das ist viel zu langsam.
Wenn es blockiert sind, dann würde ich sie sortieren und binär suchen, darauf, wo ich hin muss.
Ja. Worauf suchst du dann binär? Dann hast du natürlich auch irgendwie eine Art von Tabelle. Aber jetzt ist. Aber genau, ne? Also ich habe einmal meine 3 Pointer wie bisher. Aber ich habe auch noch drin stehen, ja, das ist die 1, das ist die 97, das ist die 1005. So, und das sind 2 Arten, Sprungtabellen zu machen. Die dritte, so wie Max sagt, wäre natürlich, lass die Sprungtabelle weg und machen ifs and else draus. Kann man natürlich auch machen. Aber das geht dann natürlich nur für, naja, relativ begrenzte Anzahl von Cases. Jo, okay, also die zwei von Tabellensprungkonstruktionen, die sind sinnvoll, die kommen häufig vor. Und die muss jetzt sozusagen man einbauen in so eine virtuelle Maschine als Assembler-Instruktion.
Java kennt auch noch mehr. Java kennt ja auch noch zusätzlich die Virtual Function Calls, die auch nochmal extra sind, die Special Invoke.
Ja. Nee, das ist anders gemacht. Das ist jetzt wirklich nur für Switch.
Ja, aber das ist auch so ein rechter Druck quasi.
Ja, okay. Aber ich, nur, dass das jetzt halt hier ein Jump, das andere ein Call entsprechend ist. Jo, wenn man das dann allerdings so gemacht hat, also es gibt eine Assembler-Instruktion, die heißt, springe gemäß folgender Tabelle, ne, oder beziehungsweise springe entsprechend dem Typ von Tabelle, dann weiß man natürlich als Just-in-Time-Compiler, wenn man so eine Assembler-Instruktion sieht, wo es weitergehen könnte. Und dann sehe ich nicht nur, ja, da springt er und keine Ahnung, wo es weitergeht, sondern ich sehe, ah, Moment, da ist eine Tabelle, da könnte es weitergehen. Soll heißen, der Compiler könnte an der Stelle weiterkompilieren. Er muss nicht aufhören, wie bisher, sondern er kann einfach weitermachen. Ja, in der Hoffnung, dass er dann beispielsweise eine ganze Funktion am Stück kompilieren kann. Jo, jetzt kommen wir unter anderem zu den Virtual Function Calls. Also jetzt kommt das Call-Rx. Auch da hätten wir ja bisher gesagt, ja, weiß denn ich, was in Rx drin steht, keine Ahnung. Also an der Stelle Just-in-Time-Kompilieren abbrechen. Ja, und dann soll er halt bis dahin erstmal laufen, dann sehen wir, wie groß das ERX ist und dann kompilieren wir weiter. Jetzt, wenn man sich bei Java das anguckt, kann man sich überlegen, ja, wann braucht er dieses Call-Sternchen ERX eigentlich überhaupt nur? Na, so wie du richtig gesagt hast, ne, beim Aufruf virtueller Methoden in irgendwelchen Tabellen wieder Lookups machen letztendlich. Ja, okay, moderne, also Java Reflection, da kannst du alles Mögliche tun. Also das eigentliche Java, da kannst du nichts nachladen. Ne? Das ist das ursprüngliche Java, sagen wir mal. Ja, sie haben nachträglich so alles Mögliche eingebaut. Kann man drüber streiten, ob das schön ist.
Ich kann ja auch im ursprünglichen Java, kann ich ja mir meine Klassen aussuchen, die ich da in Classpath setze und dementsprechend die Ziel von so einem Sprung sein könnten, von so einem Call sein könnten. Das kann ich beim Starten von meinem Programm aussuchen. Und falls das noch nicht bekannt.
Okay, den müssen wir mal auseinandersortieren. Okay, Compiler hier oben, also das ist sozusagen das Java C. Und wir haben natürlich noch den anderen Compiler, unseren Just-in-Time-Compiler, der erst zur Laufzeit läuft. Und der weiß natürlich, was jetzt geladen ist. Also, jetzt sehe ich das Problem, diese Compile-Zeit hier und der Compiler da oben ist nicht das gleiche. Okay, ich sehe ein Problem. Dann an der Folie noch mal ein bisschen polieren. Also okay, angenommen du hast ein Programm kompiliert, das liegt auf Platte, keine Ahnung wo, und du lädst es jetzt und willst es starten und dann sind aber die Objekte, die aufgerufen werden, bekannt. Ja, und normalerweise gibt es jetzt auch nicht unendlich viele Klassen, unendlich viele virtuelle Methoden, die da aufgerufen werden können, sondern eine Handvoll. Hast ja auch richtig gesagt, das liegt dann in irgendeiner kleinen Tabelle, welche Methode jetzt wirklich aufgerufen werden soll. Ja, und das ist natürlich jetzt wiederum zur Compile-Zeit aber bekannt, welches Objekt da aufgerufen wird. Ja, und dann kann man natürlich entsprechend an der Stelle auch wiederum weiter kompilieren. Also ein Just-in-Time-Compiler kann davon ausgehen, dass bei einem Aufruf einer virtuellen Methode, die vorher schon kompiliert werden konnte, die nicht erst beim Aufruf, sondern im Prinzip schon beim Laden der Klasse kann ich sie kompilieren. Ja, und dann, und das ist jetzt so zum Beispiel eine von diesen Assembler, also Assembler-Instruktionen, ne? Virtuelle Assembler-Instruktionen, die man da nutzen kann, aber die jetzt kein Abbruchpunkt mehr ist beim Kompilieren, beim Just-in-Time-Kompilieren. Also auch da kann man dann einfach drüber kompilieren. Jo, also wir können dann bis zum Ende kompilieren. Jetzt haben wir in einer normalen virtuellen Maschine immer das Problem bei selbstmodifizierendem Code, dass man jederzeit bereit sein muss, Code wieder wegzuschmeißen. Und viel schlimmer noch, dass man jederzeit erkennen muss. Ja, also im Prinzip bei jeder Schreiboperation in den Speicher immer gucken muss, schreibe ich jetzt in Codebereiche, Bereiche, die ich vorher kompiliert hatte, und wenn ja, dann muss ich den Code, den ich damals kompiliert hatte, direkt schmeißen. Ja, und diese Modifikation zu detektieren, das war nicht einfach. Gut, erstens muss man ein bisschen rumprogrammieren, aber vor allen Dingen kostet natürlich auch Zeit, das zu detektieren. Hier könnte man natürlich sagen, ob selbstmodifizierender Code ist nicht fertig. Problem beseitigt. Was aber auf der anderen Seite natürlich immer heißt, ich kann mit dieser Art Hardware keinen Just-in-Time-Compiler schreiben oder laufen lassen. Also Java kann nicht sich selber simulieren oder sowas. Als Interpreter natürlich schon, aber sie kann nicht Just-in-Time-Code kompilieren, irgendwo hinlegen und den ausführen.
Ja, aber nicht aus, nicht in der Java implementiert. Das ist der Punkt. Du kannst nicht in Java eine JVM schreiben.
Kann ich? Zu Bytecode kompilieren. Kann in Java sagen,
dann führt er den Post.
Ja, richtig. Also nein, das ist keine vollständige. Kannst Java nicht selbst ausgeführt werden.
Wieso nicht? Kann doch Bytecode dynamisch generieren und ausführen.
Ja, wer führt den aus?
Die Host vor allem, aber das ist mir ja egal.
Damit bist du nicht selbst ausgeführt.
Du kannst das nicht in Java selber programmieren.
Ja.
Na gut, den Umweg über Platte, das geht.
Nee, nicht über Platte. Ich speichere Bytecode generieren und ausführen. Das ist alles, was ich brauche. Also den Maschinencode generieren und.
Das ist definitiv an der Stelle eine Einschränkung. Ich kann keine Java Virtual Machine in Java schreiben. Punkt. Ich brauche immer Teile, die ich im Eschen Assembler schreibe oder in C schreibe oder keine Ahnung was. Aber in Java kann ich es nicht schreiben. Jo, auf der anderen Seite, wenn wir das so machen, haben wir natürlich den Riesenvorteil, soll Java doch reinschreiben, wo er lustig ist, beim Speicherzugriff. Ich brauche nichts checken. Er kann ja auch keinen Code kaputt machen, weil meine Pointer ja alle sicher sind. Also er kann den Code gar nicht überschreiben. Einmal kompilieren, laufen lassen, Liebe über da denken, dass man ihn nochmal kompilieren muss. Okay, mit irgendwelchen Erweiterungen heutzutage kann man natürlich auch nachträglich noch Code wieder ändern und so. Aber das, gut, das eigentliche Java-Konzept verbietet das eigentlich. Jo, wenn man das jetzt alles mal noch zusammen überdenkt, was wir jetzt gerade uns alles überlegt haben, dann kann man sagen, in Java oder die JVM ist in der Lage, im Prinzip einen Einsprungpunkt zu wissen und von da ab das komplette Programm kompilieren zu können. Also irgendwoher weiß ich ja, ich soll die Main-Methode in der Klasse sowieso aufrufen. Das ist mein Einsprungpunkt. Jetzt weiß ich, in der Main-Methode, ja, egal ob da so ein if, then else kommt, das sind Sprünge oder nicht Sprünge, das kennen wir schon aus normalen virtuellen Maschinen, da kann ich beide Zweige bei einem if, then else beide komponieren. Bei einem Switch, haben wir gesehen, mit den entsprechenden Tabellenanweisungen können wir alle Fälle weiter kompilieren. Gut, irgendwann laufen sie auch wieder zusammen. Und was ich machen kann, ich kann bis zum Ret am Ende der Methode kompilieren. Es können natürlich noch irgendwelche Calls drinstehen, um externe Methoden von anderen Klassen oder aus der eigenen Klasse aufzurufen. Auch die müssen eigentlich schon bekannt sein. Der Class Pass ist am Anfang gesetzt, dann lade ich mir alles nach, was ich brauche. Und wenn ich es einmal nachgeladen habe, kann ich es kompilieren. So. Soll heißen, ich kann das gesamte Programm an sich einmal am Anfang kompilieren. Kann ich machen, muss ich ja nicht unbedingt. Ne? Ja, macht man dann im Allgemeinen auch nicht, so nach dem Motto, ja, ich weiß ja gar nicht, was von diesen Library-Wus da kommt, ich überhaupt alles brauche. Aber prinzipiell, ich habe es zumindest in der Hand, ich kann sagen, ich will alles oder ich will einen Teil, ich kann mir die Größe selber ausrechnen. Und das war ja einer der Knackpunkte, die wir bisher hatten. Wir haben gesagt, naja, jede fünfte Instruktion Größenordnung ist ein Sprung. Das heißt, ich konnte mal nur fünf Instruktionen nehmen und die am Stück kompilieren. Und da ist mit Optimieren natürlich nur bedingt was zu machen. Wenn ich nichts an Futter habe, dann kann ich auch nichts wegoptimieren. Jetzt können wir sagen, jetzt können wir alles am Stück kompilieren. Das heißt, wir haben das gesamte Programm, mindestens mal gesamte Methoden. Und ich kann über die gesamte Methode komplett drüber kompilieren. Und ich muss es auch nur einmal machen. Ich schmeiße den Code ja nicht wieder weg. Und wenn ich es nur einmal machen muss, dann kann ich es da vielleicht auch einmal vernünftig machen. Ich muss nicht schnell, mach, ne? Muss eh gleich wieder wegschmeißen, mach schnell. Wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenken kann, kann ich natürlich auch viel besser optimieren. Und da kann man dann sagen, ja, da kann ein Just-in-Time-Compiler im Prinzip alles machen, was optimierungsmöglichkeitsmäßig drin ist. Ja, und JIT-Code könnte dann in der VM im Prinzip genauso schnell laufen wie exakt für diesen Host kompilierter Code, also Native Code. Die meisten Leute sagen jetzt aber, Java ist jetzt kein Ausbund an Geschwindigkeit. Kann ich bestätigen. Eigentlich muss man sagen, Java könnte sogar schneller sein als C oder C++.
Immer wenn der Programmierer ein großes Objekt verpflichtet, das tut, hat er einen Haufen Zeiger anstatt Objekte in der Hand.
Ja.
Das ist Fakt in dem Sinne als Value Files.
Ja.
Das tut bei den meisten Programmen schon artig weh.
Ja.
Also, die meiner Erfahrung nach das größte Performance-Problem bei Java ist, dass die IO-Performance einfach grauenhaft ist.
Ja.
Zu einem gewissen Teil natürlich dem geschuldet ist, dass man halt eben keinen freien Speicher hat und man nicht einfach Speicher durch die Gegend mappen kann, zum Beispiel. was halt unter C irgendwie der schnelle Weg ist, große Mengen Daten hin und her zu schieben.
Ja.
Und solche Sachen kosten da halt, weil ja das Zeit auch so gelöst sein muss, um dieses um dieses Sandboxing-Konzept aufrechtzuerhalten. Und da immer die virtuelle Maschine die Kontrolle über eine Ausgabe haben muss und nicht das Programm letzten Endes.
Ja, ich sag mal, das könnte man, also du hast recht, das ist nicht ein Ausbund an Geschwindigkeit. Das könnte man aber für Spezialfälle eigentlich noch fixen.
Ja.
Im Prinzip könnte man der Java Virtual Machine ja beibringen, wie man dann I.O. macht, dass die das selber macht und das Java-Programm nutzt dann nur noch geladene Speicherbereiche oder irgend sowas. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, wo man sagen muss, das ist ein Knackpunkt in Java und den kann ich auch nicht loswerden. Weil das jetzt in allem dem drinsteckt, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also ich sage mal, die Ausführung der Befehle, die ist super. Die kann sogar, können wir gleich nochmal drüber sprechen, schneller sein als Native Code, den ich direkt kompiliert habe. Aber es gibt einen Punkt, der das Ganze wieder drastisch abbremst. Keiner drauf? Garbage Collection. Ne? Dann müssen wir jeden Schrott Objekte anlegen. Und wenn ich nur zwei Werte von einer Methode mir zurückgeben lassen will, ich brauche ein Objekt. Ne? Ein Wert kann ich per Return-Wert übergeben, das geht. Aber in dem Moment, wo ich zwei Werte habe, die ich zurückgeben will an den Aufrufer, dann, na gut, dann gibt es ein Objekt zurück, ja. Voraussetzung wäre halt, man muss es nicht auf den Heap allozieren und hinterher wieder freigeben. Das ist der Knackpunkt bei Java.
Würde auch bei den meisten Programmen die Garbage Collection deutlich besser machen, weil ich die Daten alle in einem Objekt speichern könnte, anstatt immer lauter kleine Objekte rumfliegen zu haben, die ständig in der Garbage Collection betroffen sind.
Ja. Wird auch natürlich funktionieren und insofern Java, denke ich mal, könnte man auch noch deutlich verbessern in vielen Punkten.
Irgendwann, aber es ist ein bisschen schwammig irgendwann.
Ja, das Java, was man jetzt kennt, das kann man glaube ich nicht mehr umbauen. Das ist, also dann ist das Konzept kaputt, beziehungsweise also das, was unter der Haube, ich zeige euch nachher ein paar von den Befehlen, die existieren, das funktioniert nicht mehr. Aber was man natürlich hätte machen können, wäre, ja, wir haben gesagt, es dürfen nur heile Zeiger sozusagen durch die Gegend gereicht werden. Ja, was, also ein C würde ich ja hinschreiben, also im einfachsten Fall, sagen wir mal, eine Methode oder Funktion X. Und wenn die zwei Werte zurückliefern soll, dann gebe ich hier halt einen Pointer A und einen Pointer B. No, und dann kann sie, was weiß ich, nach A was reinschreiben, kann nach B was reinschreiben und kann damit zwei Werte an den Aufrufer zurückgeben. Das wäre überhaupt kein Problem, im Prinzip das in Java genauso zu machen. Also Java kann es nicht, da kann ich keine Adressen übergeben. Aber das, was, wenn ich die Funktion X hier aufrufe, dann muss ich halt die Adresse von zwei Variablen übergeben. Wäre ja kein Problem, da kann ich ja nur heile Adressen sozusagen übergeben. Ne? Da könnten die Adressen nicht kaputt gehen. Also das wäre jetzt kein Sicherheitsaspekt oder keine Möglichkeit, dass man damit beispielsweise kaputte Pointer hinkriegt. Pointer, mit denen man zum Beispiel auch den Code modifizieren kann. Dann hätte man, also mit so einer Konstruktion hätte man an der Stelle schon mal das Problem weg, dass man da ständig Objekte anlegen muss und wieder löschen muss. Jo, auf der anderen Seite sage ich, man könnte mit so einem Just-in-Time-Compiler sogar schnelleren Code produzieren als mit einem, keine Ahnung, normalen GCC oder sowas. Warum? Zwei Gründe.
Wenn der Prozess lange läuft, kann ich auf die Anwendung statt auf irgendwelche Test Cases machen, was manchmal sehr viel bringen kann.
Mhm. Anders ausgedrückt, wenn ich meinem Programm Daten reinfütter, dann hängt es eventuell sehr von den Daten davon ab, ob mein Programm schnell läuft oder langsam läuft. Bei einem Just-in-Time-Compiler, der könnte sich im Prinzip erstmal die Daten angucken, die da kommen. Oder er könnte erstmal ein leidlich humpelndes Programm schreiben und kann es mal 10 Minuten laufen lassen und dann kriegt er ja mit, oh, dieser If-Zweig, der wird eigentlich nie benutzt, der Else-Zweig wird er mal benutzt. Dann könnte er den Else-Zweig mal wegschmeißen und den Else-Zweig besser kompilieren. Und kann vielleicht auch das If sein Else austauschen, dass er immer den If-Zweig dann anspringt, weil es schneller geht. Also das ist der eine Punkt, der Just-in-Time-Compiler kann sich an die Daten anpassen, aber auch nicht einmal nur einmal, er kann das im Prinzip alle 5 Minuten mal wieder neu machen. Wenn er dann merkt, ach, die Daten haben sich geändert, was weiß ich, der If-Fall ist jetzt wieder seltener geworden als der Else-Zweig, dann kann er den auch wieder wegschmeißen und kann das wieder umkompilieren. Das ist der eine Punkt, also dynamische Anpassung an die aktuelle Laufzeit. Und ein zweiter Punkt.
Ja, noch ein Standardargument für Just-in-Time-Compiler ist natürlich, dass man auch immer hardware-spezifisch mit Just-in-Time-Compiler-Support-Erfolgen hat, werden man sonst mal darauf angewiesen, vorher genau zu wissen, auf was für eine Maschine man läuft.
Genau. Ne? Also normalerweise, wenn man im GCC nichts sagt, dann kompiliert er schön für einen, ich weiß gar nicht, inzwischen Pentium, glaube ich, ne? Pentium 1 oder so. Er geht nicht davon aus, dass das Ding irgendeine Art von Extension hat. Kein MMX, kein SSE, kein... ja, okay, 64-Bit, dann geht er davon aus, dass die 64-Bit-Erweiterung da ist, logisch. Und das impliziert, glaube ich, auch das MMX.
Und SSD2, ja.
Genau. Und die benutzt er, aber alles weitere auch lieber nicht, ne?
Alles weitere macht das automatisch meistens nicht so viel. Da muss man sprechen, Handcoding.
Ja, einerseits ist es schwierig für den Compiler, die Erweiterungen zu nutzen, aber vor allen Dingen auch, man kann sich nicht sicher sein, dass sie da sind. Wenn ich natürlich jetzt, was weiß ich, Firma Microsoft oder so, ich baue mir ein Windows und will das Code verkaufen in der großen weiten Welt. Und jetzt kommen Leute her und schreien, auf meiner CPU läuft das aber nicht, weil du willst da, keine Ahnung, SSE 4 benutzen, habe ich aber nicht. Doof. Ja, und dann kommt so ein großes Switch Case am Anfang. Oder man kann natürlich auch in Bibliotheksfunktionen so ein if SSE verfügbar, dann macht den Fall, else den Zweig. Aber das macht die Programme natürlich größer, es macht sie unübersichtlicher, es macht sie, eigentlich ist das ein Rücks, ne? Eigentlich wäre an der Stelle schöner, ich kompiliere eben erst zur Laufzeit und gucke mir dann meine Maschine an, was ich dann so drin habe. Und dann wäre es auch möglich, beispielsweise so hier am ZIP-Pool, da haben wir ja tausende von Programmen irgendwie für die Studenten vorrätig. Die sollen aber auf allen ZIP-Pool-Maschinen laufen. Ja, dann, wie kann man sie kompilieren? Ja, sie müssen auf der blödsten Kiste, auf der ältesten Kiste auch noch funktionieren. Mit Just-in-Time-Compiler könnte ich sozusagen den Bytecode irgendwo liegen haben. Und je nachdem, auf welcher Maschine der ausgeführt wird, wird er passend für die Maschine auf Hochglanz poliert. Das wäre die Idee. Also das sind zwei Punkte, die sprechen deutlich dafür, eigentlich ist ein Just-in-Time-Compiler-Code besser als ein Native-Kompilierter. Zwei Punkte sprechen dagegen.
Zum einen laufen die allermeisten Programme gar nicht so sonderlich lange und wenn man sie jetzt erst noch kompilieren muss, dann laufen sie plötzlich doppelt so lang.
Ja, das ist der eine Punkt. Ich muss den Mist immer alles noch einmal kompilieren, mindestens einmal. Beziehungsweise nach ein paar Minuten muss ich nochmal kompilieren, um jetzt Laufzeitinfo mit einzubeziehen.
Microsoft einfach kompilierte Form.
Ja. Ja, dann ist natürlich. Das ist natürlich ein guter Teil des Vorteils wieder weg. Aber gut, das eine wirklich ist, ich muss den Kram mal kompilieren. Und ich muss ihn immer wieder kompilieren, damit ich den Vorteil habe, dass ich mich dynamisch an meine Daten anpasse. Zweites Problem. Und da haben sich schon viele Leute ganz viel Gedanken drüber gemacht, da geht unheimlich viel. Gutes, ob jetzt alles implementiert ist in der JVM oder in der, es gibt ja noch ein paar andere, ist die Frage. Aber also, wenn ihr euch mal im Internet umguckt nach Just-in-Time-Compiler-Optimierungsmöglichkeiten, da werdet ihr erschlagen mit Möglichkeiten. Noch viel mehr als so ein Native-Compiler hat. Ist ein Moment gehypt sozusagen als Forschungsgebiet. Ja, aber es gibt noch ein Problem. Ja, es geht schlicht nicht alles. Ne? Beispielsweise ein Just-in-Time-Compiler, haben wir gerade gesagt, den kann ich nicht Just-in-Time compilen. Ich brauche immer irgendwas, was als Binary vorliegt, was ich dann das, mit dem ich sozusagen meinen Rechner mal booten kann. Ja, es gibt Überlegungen. Also im Moment sieht es ja so aus, wenn wir unseren Rechner haben, dann haben wir unten drunter liegen unsere Hardware. Ja. Nee. Recht. also was wir bisher so haben, ist Hardware, Betriebssystem, da drauf haben wir noch irgendwelche Libraries und da drauf läuft unsere Anwendung. Ja, und eventuell, wenn wir einen Just-in-Time-Compiler haben, dann ist das Ganze noch, ne, dann haben wir hier unsere Library. Und dazwischen unseren Just-in-Time-Compiler. Mindestens der Just-in-Time-Compiler ist native und das Betriebssystem ist native. Das wäre eine Idee. Da spricht im Prinzip so direkt erstmal nichts dagegen. Warum soll ich das nicht umdrehen? Könnte eigentlich auch mein Betriebssystem in, na gut, in Java schreiben, geht jetzt nicht direkt. Also das mit den Pointern und dem Garbage Collection Zeugs, das will man nicht im Betriebssystem, glaube ich. Aber man könnte natürlich auch sagen, ja, ein Betriebssystem, das programmiere ich ja hoffentlich sauber und ordentlich, ohne kaputte Pointer und so. Und wenn ich das tue, dann muss ja, man muss ja nicht notwendigerweise Garbage Collection machen. Wir machen die Garbage Collection ja nur, dass wir sicherstellen, dass wir keine MMU brauchen. Das ist im Betriebssystem im Prinzip eh wurscht. Da laufen wir im privilegierten Modus, da können wir die MMU eh umbauen. Also Sicherheit ist da eh nicht gegeben. Und Garbage Collection im Sinne von, ich muss alles wegräumen, weil keiner einen Free aufruft. Man kann im Prinzip ja auch eine Java Virtual Machine basteln, die das Free selber, oder wo der Benutzer selber das Free aufrufen oder Delete aufrufen muss. Würde im Prinzip gehen, dann sind bloß die Sicherheitsaspekte von Java weg. Aber alles weitere, alles andere, was wir uns bisher überlegt haben, würde weiter funktionieren. Und insofern könnte man auch sagen, ja, man könnte auch ein Betriebssystem in, naja, was Java-ähnlichem schreiben. Und dann könnte man das JIT und OS umdrehen. Ja, und dann könnte man natürlich auch ein Betriebssystem nachladen, was im Prinzip auf allen Rechnern läuft, auf jeder Hardware. Ausnahme. Ja, die eigentlichen Treiber sind natürlich, die muss ich schon für die eigentliche Hardware schreiben. Also der Treiber für meine Grafikkarte, der Treiber für meine Netzwerkkarte, der Treiber für meinen Plattenstapel, die müssen schon an die Hardware natürlich angepasst sein. Aber so von der Idee her, man kann ja PCI-Karten sowohl in einen PC als auch in eine Sun-Workstation stecken. Da könnte man den gleichen Treiber verwenden. Gut, der läuft jetzt nur leider nicht, also heutzutage nicht, weil das eine ist Spark-Code und das andere ist Intel-Code. Aber hätte ich den Just-in-Time-Compiler unter meinem Betriebssystem, dann könnte ich auch einen und den gleichen Treiber für Sun-PCI-Karten und PC-PCI-Karten nehmen. Hätte einen gewissen Charme, ne? Kann man sich vorstellen. Jo, okay, das haben wir uns gerade angeguckt. Jo, es klang ja immer schon durch. Also das, was ich euch hier erzählt habe, genau das macht die JVM. Gut, JVM an sich, brauche ich euch, glaube ich, nicht groß was sagen, das kennt ihr alle. Kleine Zusammenfassung sozusagen, einmal von der JVM, aber auch von dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also die JVM hat konsequent sozusagen durchgezogen, es gibt nur einfache Instruktionen, die allermeisten sind genau ein Byte lang und fertig. Sie kennen auch im Allgemeinen nur eine einzige Adressierungsart, also nicht so mit Modem und ZipByte und all dem ganzen Quatsch, sondern Sie können sich eine lokale Variable holen und damit ist der Case gegessen. Oder die können eine lokale Variable schreiben. Der Rest, zeige ich euch gleich, geht alles über den Stack. Die Instruktionen sind alle so gemacht, dass sie leicht zu emulieren sind. Also beispielsweise haben sie keine Flex-Berechnungen im Allgemeinen. Also eine Addition macht wirklich ein Plus und Ende. Mehr passiert da nicht. Es gibt praktisch keine Exceptions. Na gut, zwei gibt es, die sind heutzutage irgendwie nicht mehr wegzudenken. Einmal die Division durch Null. Ja, eine Division komplett wegzulassen ist irgendwie, nee, ich will nicht programmieren ohne Division. Und Null Pointer, ja gut, wenn ich irgendwas mit Pointern mache, dann brauche ich auch den Pointer, der auf nichts zeigt. Ohne geht irgendwie auch nicht. Gut, die Frage, was machen wir mit diesen? Was passiert jetzt in der Java Virtual Machine bei einer Division durch Null? Oder wie wird die abgefangen? Das müssen wir jetzt ja irgendwie handeln, ne? Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich sag mal, muss man nicht einmal. Der Host produziert ein Signal, du kriegst ein Signal zugestellt, Floating Point Exception und fertig. So, was jetzt die JVM damit macht? Ja, was macht eine JVM damit? Na, JVM kennt diese Try- und Catch-Blöcke. Und wenn jetzt innerhalb eines Blockes irgendwo ein Signal auftritt und wo in welchem Block ich bin, das weiß ich ja. Kann ich einen Instruction Pointer angucken, dann weiß ich, ach, ich war in dem Try-Block und jetzt kommt ein Signal, naja, dann springe ich halt beim Return von Signal nicht zurück in den Signalhändler, sondern in den Catch-Block, fertig. Also ich brauche noch nicht einmal ein If vor der Division. Und wie machen wir das beim Null-Pointer? Gleiches Muster. Wenn ich per Pointer-Zugriff auf die Adresse 0 zugreift, dann kriege ich vom Betriebssystem ein SIGSECV, wieder ein Signal, im Signalhändler kann ich gucken, wo war es denn, ja, kann jetzt gucken, welcher Try, welcher Catch-Block gehört dazu und da springe ich einfach hin. Und wenn ich keinen Try-Block finde, in dem das drinsteht, dann breche ich halt die ganze virtuelle Maschine ab und auch fertig. Jo, alle anderen Exceptions, die wir sonst so kennen, in der Intel-Welt, Spark-Welt oder wie auch immer, welche kennen wir denn da noch?
Ja,
Ja? Ja? Also irgendwie Page Faults, Page is Write Protected, Page is Execute Only, Page is Data Only, Page is, ne? All das ganze Zeugs haben wir nicht mehr. Ja, in der Intel-Welt gibt es natürlich all die ganzen Geschichten mit Protection Violations. Also ich darf nur im Ring 0 I.O. machen, ich darf nur im Ring 0 meine Descriptor-Tabellen anfassen und so. Das ganze Zeugs haben wir natürlich auch alles nicht. Jo, wir haben keine Interrupts, haben wir gesagt. Interrupts müsste man ja in jeder Schleife mindestens einmal abfragen. Da haben wir gesagt, Interrupts gibt es nicht, Punkt, aus, Ende. Stattdessen gibt es Multithreading, also mehrere Threads kann ich gleichzeitig starten. Und die, warum, wie würde ich jetzt das bauen? Also typischerweise kenne ich ja sonst im Betriebssystem zum Beispiel irgendwie einen Tastaturpuffer. Der Tastaturpuffer wird im Interrupt gefüllt. Wenn ich als Benutzer eine Taste drücke, kommt ein Interrupt. Der Interrupt-Händler holt das Zeichen von der Tastatur und schreibt in den Tastaturpuffer. Und meine normale Anwendung, die kann jetzt in den Tastaturpuffer reingucken und kann sich dann ein Zeichen wieder rausholen. Wie schreibe ich das jetzt?
Ja, ich habe einen Interrupt-Thread, der sich halt an den einen Interrupt-Ansemmer schlafen legt. Und wenn ich jetzt dann einen Interrupt trigger, dann kann ich den aufbrechen und dann kann der die Arbeit machen quasi. So kann ich so Interrupt-Händler-Semantik aber in meinem Code laufen lassen.
Naja, nee, ich kann mich jetzt auch nicht an einer Semaphore schlafen legen. Weil die Semaphore, wer setzt die Semaphore?
Ich habe einfach blockierende Calls. Also, wo ich einen Call habe und sage, gib mir das nächste Zeichen vom Tastaturpuffer und der blockiert dann so lange, bis ich ein Zeichen kriege.
Ja. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie ein Programmchen, was laufen soll und rechnen soll und bei einem Ctrl-C, wenn ich dann tippe, möchte ich, dass der abbricht. Okay, sagen wir mal, bei irgendeinem Tastendruck soll er aufhören. Das könnte ich ja als Java-Programm so schreiben wollen.
Darum kann sich ja unsere virtuelle Maschine kümmern, darum muss ja das System innen drin nichts.
Ja doch, das geht schon. Nee. Also kaputt machen, wenn ich bei Ctrl-C ihn wirklich loswerden wollte, okay. Ja. Jetzt nur im Sinne von, er soll dann mal aufhören mit seiner Schleife.
Ja, war doch da irgendwie so komische Input-Handler-Dinge und die machen doch so sowas wie, jetzt weil ich gerade beschrieben habe, dass die halt, dass es ein eigener Thread ist und der schläft halt bis von außen.
Nee. Also kann man sich zurechtbasteln, aber die Frage ist jetzt gerade, wie man sich das zurechtbasteln kann. Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Also, die Idee wäre, ich habe einfach einen Prozess, der dreht seine Runden in irgendeiner Schleife, ja, und in der Schleife guckt er sich immer mal eine Variable an. Ja, wenn Taste gedrückt, dann will er aufhören. So. Die Frage ist, wer setzt jetzt diese Variable? Er selber nicht und Interrupt auch nicht, weil Interrupt haben wir nicht. Also ein anderer Thread, genau. Ein anderer Thread könnte das Ding beschreiben. Nur der soll es ja jetzt beschreiben, wenn Tastendruck da ist. Jetzt beißt sich die Maus aber ja wieder in den Schwanz, weil der wartet jetzt ja wieder auf Tastendruck, damit er jetzt die Variable setzt. Nur der kann jetzt halt wirklich einen ich sag mal, Read System Call aufrufen, bei dem man sich blockiert. Der liest einfach von der Tastatur das nächste Zeichen. Wenn er keins ist, dann soll er sich blockieren. Das ist die Standard-Semantik. So, und wenn er einen Tastendruck kriegt, dann wacht er wieder auf, kriegt den Tastendruck und kann den Tastendruck jetzt weiterreichen oder kann eine Variable setzen oder kann den Tastendruck in einen Puffer reinschreiben, irgendwas in der Art. So, und könnte sich dann das nächste Zeichen holen, also sprich blockieren, bis das nächste kommt. Ja, und der andere laufende Thread, der kann jetzt in diese Variable reingucken und sieht, ups, ja, da ist ein Zeichen angekommen und kann dann die Schleife abbrechen oder kann sich das Zeichen aus dem Puffer holen oder irgend sowas. Also auf die Art und Weise brauchen wir jetzt keine Interrupts, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit mit Threads im Prinzip das Gleiche zu tun, was man sonst mit Interrupts gemacht hat. Jo, wie gesagt, wir haben keine Condition Codes, dementsprechend einfache Instruktionen, viel einfacher als bei Intel, dementsprechend geht das alles ein bisschen flotter. Wir haben keine MMU, keine Segmentierung, stattdessen Pointer, sichere Pointer, wo die Java Virtual Machine darauf aufpasst, dass die auch nicht kaputt gehen. Wir haben keine berechneten Sprünge, wir haben nur diese Tabellen-Lookups hier, keinen selbstmodifizierenden Code. Geht nicht, weil mit sicheren Pointern kann ich den Code nicht kaputt machen. Ja, jetzt ein paar Beispiele für die Instruktionen, die es gibt. Ja, die meisten Instruktionen, wie gesagt, die arbeiten einmal mit dem Stack. Also was machen sie? Von der Idee her, sie kopieren was von irgendwoher auf den Stack oder umgekehrt vom Stack wieder irgendwo hin. Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. In Java gibt es sozusagen zwei Typen von Stacks. Das eine sind die lokalen Variablen, die liegen auf einem Stack. Und es gibt noch eine Art von Rechenstack, wo einfach immer Operanden draufgelegt werden, gerechnet wird und das Ergebnis vom Stack wieder runtergeholt wird. Also das sind zwei Stacks sozusagen. Genau. Ja, Stack im Sinne von, dass es natürlich eine Aufrufhierarchie ist von Methoden. Und insofern muss es irgendeine Art von Stack sein. Ja, unter der Haube ist es gemacht, ist es einfach alles ein Stack. Kann man auch alles als ein Stack machen. Wie machen wir das? Also von der Idee her ist es ein Stack und auf dem Stack liegen sowohl die lokalen Variablen als auch die Werte, mit denen ich rechne. Also das könnten die lokalen Variablen sein und hier wächst der Rechenstack. Also in dem Fall sind das dann die Operanden für irgendwelche Rechenoperationen. Ja, da gibt es jetzt logischerweise dann entsprechend die Load- bzw. Store-Operationen. Load heißt, hol was aus den lokalen Variablen und in Klammern speichere es auf dem Stack. Store umgekehrt, hol was vom Rechenstack und schreibe es in die lokalen Variablen. Ja, und das gibt es jetzt in verschiedenster Variante. Das gibt es einmal als also für die ganzen verschiedenen Typen, ne? Also es gibt das für Integerzahlen. Ich kann eine Integerzahl aus meiner lokalen, also wie du gesagt hast, lokales Array von Variablen, ne? Lokale Variable auf den Stack, Integer-Variable wieder zurück. Und das gibt es jetzt auch noch als Integer-Array. Ne? Dann, wenn ich ein Integer-Array habe, dann kann ich aus dem Array eine Zahl holen und auf den Stack pushen, beziehungsweise vom Stack wieder runter ins Array schreiben. Ja, und das Ganze gibt es dann für Integer, für Long, für Float, für Double. Irgendwie logisch. Gut, es gibt auch noch iConst. Was macht iConst? Ja, legt einfach eine Konstante auf den Stack. Das Ganze gibt es zum Teil für Short und Byte auch. Ne, ihr seht, Ich kann aus einem Array einen Short-Wert holen und auf den Stack pushen. Was es nicht gibt, es gibt keine, hole eine Short-Variable vom Stack und schreibe sie in die lokalen Variablen. Wieso gibt es die nicht? Ich kann auch keine kurze Variable als Konstante laden. Genau, so ähnlich wie in C. Wenn man irgendwie in C einen Ausdruck hinschreibt, da heißt es auch immer, ja, es wird erstmal auf Integer umgebaut, dann wird gerechnet und dann wird zurückgeschrieben.
Weil auch die lokalen Variablen dazu passen. Also ich habe so lokale Variablen-Slots und die haben Int-Größe. Wenn ich da jetzt ein Long oder ein Double reinlege, brauche ich mir zwei davon und sonst brauche ich einen davon. Dann macht Short keinen Sinn, weil das Ding hier nur halb voll. Ich kann es vielleicht ganz nehmen.
Genau. Als lokale Variablen kann man sich auch vorstellen, ist das nicht so schlimm, ob ich jetzt auf dem Stack 2 Byte allotiere oder 4 Byte. Ja, wie viele lokale Variablen gibt es dann? Keine Ahnung, eine Handvoll normalerweise, da macht es keinen Unterschied. Sehr wohl den Unterschied macht es natürlich bei einem Array, wenn ich dann ein Array von ein paar Millionen Werten habe. Ja, dann machen vielleicht 2 Megabyte oder 4 Megabyte, das macht natürlich sehr wohl einen Unterschied. Also da gibt es den Unterschied. Jo, hier hinten Character so ähnlich, ne? Character als lokale Variable, dann nehmen wir halt 32 Bit, macht nichts. Bei Referenzen, und da ist jetzt der Unterschied zu sehen, bei Referenzen, die kann ich natürlich auf meinem Stack abspeichern und wieder laden, aber die darf ich natürlich jetzt nicht als Integer verwenden.
Wo ist der Unterschied zwischen Character und Short? Ist da ein Unterschied oder sind das, ja, wenn es einen weiteren Unterschied gibt, muss es auch einen Unterschied geben. Was ist der Unterschied?
Short sind Zeit.
Okay, Character nicht.
Nein, Character ist der einzige Unsigned-Typ in der
Welt. Das sind Unsigned Shorts.
Ja.
Okay.
Ja. ja, und es macht eventuell einen Unterschied bei, wie heißt es, UTF-16?
Naja, YALA ist ja eigentlich UCS2, also
16, genau.
16-Bit-Unicode.
Aber 16-Bit reichen gegebenenfalls nicht, dann brauchst du zwei.
Ja,
dann
sind es zwei Charakter.
Genau.
Charakter speichern.
Genau. Frag mich nicht, was sie sich bei Dacht haben, aber also, ne, da gibt es dann die Unterschiede. Jo, also worauf ich noch hinweise, also nochmal direkt darauf hinweisen will, Integer kann ich Push, Pop, Stack, Long, Push, Stack, Pop, Stack, auch mit Adressen, aber ich muss explizit angeben, dass es eine Adresse ist. Auch wenn die Adresse dann beispielsweise eine, keine Ahnung, eine 32-Bit-Zahl ist. Integer ist eine 32-Bit-Zahl, aber es gibt unterschiedliche Instruktionen dafür. Das werden wir gleich noch merken, das ist wichtig. Jo, wenn man dann Zahlen auf dem Stack hat, dann kann man mit denen rechnen, also aus diesem Rechenstack. Gut, da gibt es die normalen addiere, subtrahiere, multipliziere, dividiere, dividiere mit Rest, negiere. Die gibt es für Integer, Long, Float und Double. Was machen die? Na, die nehmen im Prinzip von dem Rechenstack zwei Operanden weg. Addieren sie oder subtrahieren oder multiplizieren, je nachdem. Und das Ergebnis wird dann wieder auf den Stack zurückgeschrieben. Sprich, mach aus zwei Operanden ein Ergebnis. Jo, für die Integer-Geschichten gibt es dann noch die Linkshift, Rechtsshift, Unsigned, Rechtsshift, AND, OR, XOR. Brauche ich, glaube ich, nicht groß was für zu sagen. Ihr kennt die. Hier gibt es allerdings auch Unsigned. Integer ist zwar gespeichert, also von der Idee her, mit Vorzeichenbit, aber man kann sagen, ja, mit den, ihr wisst das, mit diesen drei Größerzeichen, dann kann ich auch sozusagen das als unsigned shiften. Ja, manchmal recht nützlich. Ja, also es gibt etliche Punkte, wo man das brauchen kann. Ja, man muss sich klar sein, überall ist es völlig wurscht, ne? Also die normale 32-Bit-Addition, die ist genau die gleiche für mit oder ohne Vorzeichen, Subtraktion, überall ist das gleiche. Bloß beim Shiften macht es eigentlich einen echten Unterschied. Und natürlich gegebenenfalls beim Compare. Gut, Compare, seht ihr, steht nicht drauf. Jo, dass es jetzt Shiften und so nicht für Fließkommazahlen gibt, ist irgendwie logisch. Die andere Ausnahme.
Bei Multiplikation macht es aber schon auch einen Unterschied, ob ich jetzt Zeichen oder Anzeichen habe. Aber es gibt es halt einfach nicht Anzeichen. Ja, ist halt doof.
Ja, ja. Beispielsweise hat man dann natürlich in einem großen Array nicht 4 Milliarden Elemente, sondern nur maximal 2 Milliarden, weil die andere Hälfte ist negativ und nicht erlaubt. Ne? Okay, das ist jetzt aber Java, das ist jetzt nicht das Problem an sich der Java Virtual Machine, da könnte man im Prinzip natürlich genauso die Anzeichen-Dinger noch dazu definieren, wenn man wollte. So einfach ist es nicht. Also alle Befehle, die ich euch jetzt zeige, wenn ihr euch alle zusammensammelt, dann merkt ihr, die passen alle in 256 verschiedene Reihen. Also passen alle Befehle passen in 8-Bit kodiert. Insofern darf man sich jetzt, also eine Handvoll sind noch frei, also man darf sich jetzt nicht mehr sehr viele definieren, das ging ja nicht mehr. Jo, eine Ausnahme gibt es hier oben noch. Das ist das Integer Increment, weil es einfach so häufig vorkommt, dass i++ oder i-, also es ist nicht nur ein Increment, es ist auch ein Dekrement, also man kann auch angeben, ob plus 1 oder minus 1, ja, das geht nur für Integer. Jo, welche gibt es noch? Es gibt die Konvertierung, also mach aus Integer einen Charakter, mach aus Floating Point eine Integerzahl, mach aus einem Double eine Integerzahl, mach aus einem Double eine Float, einem Long ein Float. Also ich kann so alle hin und her konvertieren. Man sieht nur hier natürlich die Diagonale fehlt, macht keinen Sinn aus einem Double ein Double zu machen. Dementsprechend fehlen die. Ansonsten kann ich Int, Long, Float, Double alle hin und zurück konvertieren. Byte und Short, die gibt es in dem Sinne nicht. Ne? Also ich kann jetzt nicht aus einem Short Long machen oder ein Float oder irgend sowas. Ich kann sie nur zurückkonvertieren. Also ich kann aus einem Int ein Short machen, aus einem Int ein Byte und fertig. Die andere Richtung, das macht, haben wir ja vorhin gesagt, das macht er so unter der Haube. Wenn ich eine Byte-Zahl und eine Integer-Zahl addiere, ja, dann macht er unter der Haube, das brauche ich gar nicht hinschreiben, wenn ich eine Byte-Zahl hole, die konvertiert er unter der Haube schon selber eine Integer-Zahl. Beim Zurückspeichern, okay, dann muss ich sie sozusagen erstmal abschneiden. Jo, was gibt es dann? Dann gibt es noch die Compare-Geschichten. Also ich kann zwei Long-Zahlen miteinander vergleichen, ich kann zwei Fließkomma-Zahlen vergleichen, aber Fließkomma-Vergleichen ist natürlich nicht so einfach mit Gleichheit, das funktioniert ja meist nicht. Ne? Dementsprechend gibt es hier ein Compare Lower bzw. Greater, ich kann nur auf größer oder kleiner abfragen. Das gleiche für Double-Zahlen. Nein, in Java kannst du mit Charakter nicht rechnen.
Ja, sobald ich mit Charakter rechne, kriege ich ein Int, genauso wie bei Short und Byte auch. Aber den Int will ich ja wieder zu einem Charakter machen, wenn ich dann gerechnet habe. Ja, das
Also es gibt keine Sender-Instruktionen, um da irgendwas hin und her zu konvertieren.
Aber in Java-Code kann ich das doch machen. Also da kann ich einen Charakter rechnen und es auch wieder in einen Charakter schreiben. Das muss ja irgendwie gehen.
Also ich bin jetzt nicht der Java-Profi, kann ich dir so direkt nicht sagen, aber also eine Assembler-Instruktion gibt es da ziemlich sicher nicht.
Ich gucke mal, was hat man
jetzt. Okay. Jo, okay, also warum habe ich hier die Compare-Dinger hingeschrieben? Ja, die Compare-Dinger, das sind jetzt die, die sozusagen die Flex berechnen. Ich kann zwei Long-Zahlen miteinander vergleichen. Ja, was macht das Compare? Das, also erwartet, wie üblich, zwei Operanden auf dem Stack. Liefert jetzt aber keine Flex in dem Sinne, sondern schreibt das Vergleichsergebnis sozusagen wieder auf den Stack. Was ist das Vergleichsergebnis? Das Vergleichsergebnis ist entweder minus 1, wenn die erste kleiner war, 0, wenn sie beide gleich waren, und plus 1, wenn die zweite die kleinere ist. Und das gleiche gilt hier für, also ähnlich für Compare Lower. Da kommt dann entsprechend auch wieder, also zwei Fließkommazahlen müssen auf dem Stack liegen und ich kriege zurück eine Integerzahl, die jetzt ja, nein sagt.
Doch, es gibt IPC. Ja, aber eine Instruktion. Ja, ich habe die auch gerade gelesen. Dokumentation gefunden, dass es eine Instruktion gibt. Ja, ich habe nicht die Dokumentation angeguckt, sondern okay. Kopiert. Ich habe
okay, muss ich nochmal nachgucken. Egal. Die Frage jetzt, wenn man jetzt verglichen hat, was machen wir jetzt mit der einen Zahl, die auf dem Stack liegt? Beziehungsweise, hier fehlt noch was, ne? Also Integerzahlen, wie vergleiche ich die jetzt miteinander? Ja, für Integer, da gibt es zwei Operationen, nämlich einmal das if, ja, und jetzt, da gibt es eine Handvoll, wenn kleiner, wenn größer gleich und so weiter. Ja, was machen die? Die nehmen eine Zahl vom Stack. Und je nachdem, ob die jetzt größer 0 ist, gleich 0 und so weiter, dann springt er entsprechend. Also es ist so ein if-goto-Ding. Ja, und es gibt noch ein if-i-compare. Das Ding nimmt jetzt zwei Werte vom Stack, vergleicht die beiden. Ja, und wenn die Bedingung hier hinten, also kleiner, größer, gleich und so erfüllt ist, dann springt er entsprechend. Jo, für Referenzen. Referenzen kann ich auch vergleichen. Allerdings gibt es jetzt hier für ob nicht ein größer oder irgend sowas. Wenn Referenz größer als andere Referenz, das macht keinen Sinn. Also da nur im Sinne von gleich oder nicht gleich. Jo, dann gibt es noch die Return-Geschichten. Return im Sinne von kehre zurück aus Funktion. Ja, und hier gibt er halt eine Integerzahl zurück oder ein Long Integer, ein Float, ein Double oder eine Referenz. Und wenn er ein Void zurückgibt? Boah, gibt er halt einen Integer zurück, den er wegschmeißt. Jo, okay, also das war so, ich sag mal, ein Sammelsurium von relativ einleuchtenden, sauber sortierten Satz von Instruktionen. Jetzt gibt es allerdings noch einen Haufen von Instruktionen, die jetzt so nicht ganz einleuchtend sind. Ein paar davon hatten wir schon. Hier so ein Table Switch. Was ist so ein Table Switch? Das ist genau das Ding hier oben. Dem gebe ich mit. Eine Tabelle. Lookup Switch, auch eine Tabelle, allerdings Tabelle mit Index dabei. Ja, R-Throw sollte euch bekannt vorkommen. Was gibt es hier noch so? Dupe x1 heißt, ja, dupliziere einen Wert, der schon auf dem Stack liegt oder dupliziere 2 oder ne, verschiedenen Duplizierungsarten oder da hinten einen Swap, dann vertauscht er 2 Elemente auf dem Rechenstack. Ja, also Long-Werte.
Ja. Genau.
Ja, was braucht man noch? Man braucht hier oben noch so ein Array-Length, ihr kennt es. Man kann aus einem Objekt das Attribut rausholen, beziehungsweise die Klassen, das Klassenattribut lesen, schreiben. Ja, Instance of kann man halt abfragen, ob ein Zeiger einer Klasse entspricht, ne, oder einer Subklasse von irgendwas. Ja, hier Monitor Enter, Monitor Exit, das ist die Geschichte, wenn man da mehrere Threads hat. Und was haben wir noch? Ja, hier Invoke Virtual Interface Special Static. Das war das, wo du vorhin gefragt hast, oder angemahnt hast, es gibt doch noch das Call-Sternchen-ERX sozusagen, ja, das ist dann da an der Stelle diese Aufrufmöglichkeit. Jo. Checkcast, ja. Ja, so, wenn ich einer Referenz was zuweise, dann kann ich ja ein Objekt von dem Typ zuweisen, aber ja auch ein Objekt von einem abgeleiteten Ding, das ist okay, aber von der Oberklasse geht es dann nicht. Das kann er an der Stelle dann überprüfen. Jo. Wie wird das benutzt? Also ein klein bisschen Assembler sozusagen. Wenn ich hinschreibe in meinem Java-Programm a gleich minus b plus c, was würde er machen? Er würde sich die erste Variable holen, das b, er lädt aus, also ja, die erste Variable aus dem lokalen Array sozusagen. Er holt sich die 20. Sagen wir mal, das ist das c. Er addiert die beiden. Dann nimmt er sich die 2 Werte vom Stack wieder runter und schreibt das Ergebnis von der Addition wieder drauf. Die Negation holt sich das eine Ergebnis vom Stack runter, negiert die Zahl und schreibt sie wieder drauf. Und iStore holt sich den Wert vom Stack und schreibt es in die zweite Variable. Jetzt habe ich hier manchmal so ein Underscore 2 und manchmal kein Underscore 20. Also ist kein Schreibfehler. Wo kommt das her? Warum?
Ja.
Genau, das ist nämlich ein Byte. Also da steckt die 1 in dem einen Byte mit drin. Und bei der Konstruktion hier, das ist dann das E-Load an sich ist ein Byte und die 20 ist halt das nächste Byte. Ja, also das, was häufig vorkommt, also das E-Load 1, 2, 3 oder 0, 1, 2, beziehungsweise E-Store entsprechend, dafür gibt es dann Spezialbefehle. Jo, und das soll jetzt schnell sein?
Muss man halt auf einiges an Rechenzeit draufschmeißen, damit es schnell wird.
Ja, ne? Also ihr könnt euch vorstellen, da erstmal was auf den aus den lokalen Variablen zu holen, Speicherzugriff, auf den Stack zu pushen, Speicherzugriff, hier noch 2 Speicherzugriffe, add, sind 2 Operanden holen und ein Ergebnis zurückschreiben, Negation, einen Wert vom Stack holen, negierten Wert zurückschreiben und das E-Store am Ende vom Stack runter in die lokalen Variablen, das wären 11 Speicherzugriffe für nichts. Und da ist dann nämlich auch die Idee, naja, da könnte man dann ja sagen, das was mit Underscore da steht, Das könnte man noch dann sagen, das sind dann Registervariablen. Ne? Dann wäre nämlich hier schon mal das kein Speicherzugriff mehr, das hier unten kein Speicherzugriff, sondern das wäre einfach ein Schreib's ins Register bzw. hole aus dem Register. Und genauso kann man natürlich sagen, der Rechenstack, ja, die untersten Werte, da könnte man auch sagen, ja, die braucht man eigentlich nicht auf dem Stack schreiben, die können wir auch in ein Register schreiben. Und dann rechnen wir auf Registern. Und solange der Rechenstack nicht so tief wird, ist das natürlich auch kein Problem.
Wir können ja komplett nachvollziehen, wann welcher Wert von wo in welches Slot vom Stack landet. Also wir können uns auch überlegen, welche Werte wir genau in den Registern haben wollen.
Ja. Da kann man dann drauf rumoptimieren. Nächstes Beispiel, wenn wir eine Schleife haben, also solange, wir fangen bei n, i gleich n an, solange i größer gleich 0 ist, i runterzählen und irgendwas machen. Ja, wie sieht das aus? Das würde aussehen, ja, ich hole mir die vierte Variable, das könnte zum Beispiel das n sein, speichere es in die dritte, das wäre mein i, springe dann ans Ende der Schleife. Was mache ich am Ende der Schleife? Ja, ich hole mir mein i auf den Stack. Und wenn das, was jetzt auf dem Stack liegt, größer oder gleich 0 ist, dann springe ich dahin. Also das ist hier die Bedingungsabfrage. Ja, was mache ich in dem Block? Ja gut, xx, je nachdem. Und das ist jetzt dieses Inkrement, wo ich gesagt habe, naja, man kann auch subtrahieren. Also inkrementiere die Variable 3, also in diesem Fall mein i, um minus 1, also dekrementiere. Müsste ich gucken, weiß ich nicht. Jo, was man sieht, ist, das ist relativ kompakter Code. Da steht wirklich nicht wirklich was zu viel. Solche Geschichten hier, weil sie halt so häufig vorkommen, sind extrem kompakt. Hier so ein Vergleich. Ne, vergleiche i, ob i größer gleich 0 ist. Ja, wie haben wir es bisher geschrieben? Bisher war das so eine Art Compare und Jump If. Ja, auch in Java nicht mehr. Aber wir sind das Problem los, es gibt keine Condition Codes mehr. Und das ist natürlich eine feine Sache. Jo, jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, richtiger Code, nicht Adressen rechnen. Ne? Pointer sind Pointer und bleiben Pointer und wir machen nicht aus Pointern Integer und nicht aus Integer einen Pointer und nicht eine Addition auf einen Pointer oder irgend sowas. Wenn ihr euch jetzt aber natürlich hier anguckt, wie ich sowas hingeschrieben habe, dann könnte ich doch auch hinschreiben, zum Beispiel, also hier habe ich gesagt, iload und addiere, dann könnte man doch sagen, dann mache ich doch eben ein aload, keine Ahnung, ich hole mir meinen Pointer auf den Stack, ich hole mir die Konstante 1, mache eine Integer-Addition und das, was dabei rausputzelt, da mache ich ein A-Store. Ich schreibe meinen Wert vom Stack zurück in meinen Pointer. Das sind doch erlaubte Assembler-Instruktionen. Haben wir uns ja gerade angeguckt, standen ja in der Liste drin. Woher weiß Java jetzt, dass das verboten ist?
Also erstens prüft es halt natürlich, ob die Typen konsistent sind und das kann es, weil es zwingend in jedem Zweig das gleiche Stack-Layout rauskommt.
Du weißt schon sehr viel, genau.
Sonst könnten wir das nicht wirklich prüfen.
Also die Idee ist, man kann bei jedem Befehl, also bei jedem Rechenbefehl, kann man sehen, welche Argumente auf dem Stack liegen. also hier einleuchten. Ne? Ich sehe sofort, da liegt eine Adresse und eine Integerzahl auf dem Stack. Nach einem i-add a-store. Ich weiß, nach einer Integer-Addition liegt eine Integerzahl auf dem Stack. Dann ist es verboten, einen Store zu machen. Muss ich das jetzt bei jeder Instruktion testen? Ich meine, ich könnte natürlich immer neben dem eigentlichen Wert, den ich auf den Stack push, kann ich natürlich auch noch einen Typ pushen. Oder?
Nee, man kann das ja auch beim ganzen Kerncompilen von diesen Instruktionen. Also man muss es nicht so ausführen.
Genau. Das ist jetzt die Idee. Also wenn eine bestimmte Codezeile ausgeführt wird, also das ist jeweils eine Codezeile, dann liegen immer die gleichen Typen von Argumenten auf dem Stack. Also was liegt hier auf dem Stack? Davor nichts, danach eine Adresse. Was liegt hier auf dem Stack? Davor eine Adresse, danach eine Adresse und eine Integerzahl. Was liegt hier auf dem Stack? Davor, ja. Ne? Und da merkt man dann, okay, nee, geht nicht. Jo, jetzt kann man natürlich irgendwelchen Schweinkram machen. Wie schreibe ich es mal? Könnte ich natürlich irgendwie sowas machen, ein A-Load 10. Moment. Nein, umgekehrt. Ich rechne irgendwas. Und mache ein i-store, also ich habe irgendeine Integerzahl ausgerechnet und die schreibe ich in Speicherzelle 1. Und danach mache ich ein a-load 1. Das soll natürlich auch nicht sein, logischerweise. Das heißt, immer vor bzw. nach einer Instruktion müssen auch in den lokalen Variablen jeweils immer die gleichen Variablen liegen, Variablen-Typen liegen.
Eigentlich muss ich doch nur sagen, dass ich jetzt
ja, beim if sein else, da könnte ich ja in einem if-Zweig ein Integer rein und im else-Zweig eine Adresse rein. Dann weiß ich nicht, danach nicht mehr, was drin ist. Das darf nicht sein. Ja, also das erzwingt Java beim Kompilieren, dass er immer sagt, vor und nach einer Instruktion müssen jeweils immer die gleichen Typen auf dem Stack liegen, beziehungsweise in den lokalen Variablen. Und das soll gelten, egal auf welchem Weg so eine Instruktion erreicht worden ist. Ja, also beispielsweise beim einen Fall gehe ich durch den if-Zweig, und kommen jetzt in einen Bereich oder im anderen Fall durch einen else-Zweig und in den Bereich. Ja, egal auf welchem Weg ich zu meiner Instruktion gekommen bin, es müssen immer die gleichen Typen von Variablen auf dem Stack und in den lokalen Variablen liegen. Ja, und dann kann ich sicher sein, dass das, was da liegt, das ist, was ich erwarte. Und dann kann ich auch sicherstellen, dass ich mit Adressen nicht rechne. Jo, da sind wir dann auch gleich am Schluss. Schauen wir noch. Also JVM Bytecode, habt ihr gesehen, ist leicht emulierbar, ist also von der Semantik her auch sehr einfach. Letztendlich dann auch leicht zu kompilieren. Da braucht man nicht groß mehr nachdenken, ob das jetzt Nebeneffekte oder irgendwas hat. Also ich habe es immer mal gelesen in irgendwelchen Zeitschriften, sind Leute dabei, die wollen jetzt Hardware bauen, die JVM-Code native ausführen. Habe ich noch nicht gesehen. Das wird seit, ich weiß nicht, bestimmt 20 Jahren angeboten seit, oder angekündigt. Eigentlich seitdem es Java gibt, wird es angekündigt, dass es auch eine JVM in Hardware gibt. Habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, und da sprechen auch zwei Gründe dagegen. Das eine ist diese Code-Prüfung, die wir uns gerade angeguckt haben. Die ist nicht so einfach. Man muss alle Wege durchlaufen und gucken, ob immer die gleichen Typen auf dem Stack liegen und in den lokalen Variablen. Das ist nicht trivial. Ja, und vor allen Dingen Garbage Collection, die wüsste ich nicht wirklich, wie man die in Hardware bauen soll. Also, ja, ich wüsste schon, wie es geht, aber der Aufwand ist so gigantisch. Das lohnt sich eigentlich nicht. Und ja, macht es überhaupt Sinn? Kann ich ja mal fragen. Ja, wäre jetzt eine Hardware, die das ausführt, schneller oder langsamer als eine JVM?
Ja, wenn man Hardware definiert als, ich habe eine Art von Prozessor und da ist ein ROM noch mit drauf, der halt mehr VM lädt.
Ja, okay, das würde ich jetzt mal nicht als Hardware bezeichnen. Ich meine, es gibt so ähnliche mit diesem Crusoe-Prozessor, der jetzt Intel nachmacht. Ja, ist eigentlich auch keine Hardware, ne? Das ist eine Hardware mit einer virtuellen Maschine dabei. Jo, also jedenfalls, da würde ich sagen, also das in Hardware zu bauen, also erstens ist es ein heiden Aufwand und aus meiner Sicht bringt es auch nichts. Weil wenn ich jetzt die Instruktion wirklich 1:1 emuliere, dann habe ich wirklich meinen Speicherzugriff tausendfach da drin.
Also das, was man bei ARM sieht, ist, dass es einiges an Leistung bringen kann, wenn man eine Handvoll Spezialbefehle hat, die darauf ausgelegt sind, dass Java-Code besser ausgeführt werden kann. Also so der Geschwindigkeitsunterschied zwischen einer nackten ARM-JVM und einer ARM-JVM mit Hardware-Unterstützung ist schon merklich.
Ja, man kann sich ja überlegen, dass man hier für solche Table-Lookups oder da kann man sich natürlich jetzt Hardware bauen. Das wäre okay.
Pseudo-Interrupts für die ganzen Spezialbefehle, die man durch den Software implementieren muss.
Ja.
Eigentlich ist dieses
Ja, ich habe mir die Lizenz mal versucht durchzulesen, also ich bin jetzt kein rechter Profi. Das ist jetzt nicht GPL oder so, wie das bei den anderen, die ich euch bisher gezeigt habe. Es ist auch keine andere Lizenz, die so allgemein bekannt ist. Ja, man kann es sich kostenlos runterladen, man kann es kostenlos benutzen, aber ansonsten darf man auch nicht viel damit tun. Ja, also, ne, also in Anführungszeichen, wenn ihr da irgendwas mit machen wollt, ernsthaft, dann müsst ihr euch da selber mal genauer schlau machen. Gut, das Ganze gibt es, also ursprünglich von Sun, deshalb gibt es auch diesen Link noch. Und da gibt es auch die Internas, die beschrieben werden. Und da muss ich sagen, ich habe selten ein Buch gesehen, was so detailliert ist und so präzise ist. Also, da können sich beispielsweise die Intel, AMD, Ingenieure mal eine Stange von abschneiden. Also, da sind Befehle wirklich genau spezifiziert. Bei Intel, da steht ja nur drin, ja, wird addiert und die Flex entsprechend gesetzt, was auch immer entsprechend ist, weiß keiner so genau. Da steht es ganz genau drin. Jo, dann, ja, okay. Habt ihr noch Fragen? Jo, dann danke ich euch fürs rege Diskutieren. Finde ich gut. Da kommt was bei rüber. Danke euch. Wir sehen uns am Freitag wieder.